Ja, wir danken dir dafür, dass wir das gerade bekannt haben, dass du der Auferstandene bist, dass du herrschst, dass du die Finsternis überwunden hast und dass du zu uns redest. Du kennst unsere Finsternis, du kennst die Finsternis dieser Welt und wir danken dir dafür, dass du leuchtest und dein Wort wahr, lebendig ist und uns erreichen möchte. Rede du zu uns, damit wir deine Weisheit, deine Kraft und deine Schönheit begreifen. Gelobt sei dein Name. Amen. Der Mensch ist ja in der Lage, Fehler zu machen, und zwar haben wir heute schon gehört, jeder von uns macht Fehler, aber manche Fehler sind besonders schmerzhaft und besonders ärgerlich. Und besonders schmerzhaft sind die Fehler dann, wenn wir Dinge zwar irgendwie verstehen, begreifen, aber verkennen. Zum Beispiel den Wert eines Gegenstandes. Ich kenne Menschen, die, oder ich selber gehöre auch zu diesen Menschen, die haben keine Ahnung, man könnte mir etwas schenken, etwas total Wertvolles, und ich würde das absolut verkennen. Das heißt, ich würde diesen Gegenstand besitzen, aber die Tragweite des Wertes wäre mir überhaupt nicht klar. Und das passiert immer so auf Flohmärkten, wo Menschen da einfach irgendwas verkaufen und sie wissen nicht, was los ist. Und da kommen Experten und kaufen ganz günstig und profitieren davon, dass Leute nichts wissen. Und dann haben sie ganz was Wertvolles. Es gab schon gigantische Geschichten, Millionenbeträge wurden auf dem Flohmarkt für 5 Euro gekauft. Manchmal ist es aber auch anders, da kennt man schon den Wert und geht damit aber schlampig um. Da las ich jetzt neulich, dass jemand sein Passwort vergessen hat für sein Bitcoin-Konto. Und da legen, ich glaube, in dem Fall waren 25 Millionen als Bitcoins angelegt und er hat das Passwort vergessen. Ich glaube, vor ein paar Jahren war sogar jemand, ist abgestürzt, ein Geschäftsmann, und hat eine Kryptowährung, ich glaube, in hunderte Millionen Bereich. Und niemand kennt das Passwort des Kontos. Also das heißt auch die Erben, die wissen nicht, wie sie jetzt. Und jetzt stell dir das vor, du hast ein Konto angelegt, das ist dein Konto. Da liegt unglaublich viel drauf und du kommst einfach nicht ran. Warum? Weil du schlampig gearbeitet hast, weil du nicht hättest denken können oder nicht weit gedacht hast, dass du eines Tages auch dein Passwort vergessen könntest. Und ich glaube, jeden Morgen aufzuwachen, am besten noch in der Not, wirtschaftlicher Not, zu wissen, eigentlich habe ich es, aber ich komme nicht mehr ran. Und dieser Gedanke, der soll uns immer wieder wachrütteln, dass auch wir in der Lage sind, Dinge entweder zu verkennen oder schlampig damit umzugehen. Man hat dir Leben geschenkt, du sitzt hier mit allen Sinnen. Ich vermute, du erkennst schon etwas, aber könnte sein, dass du etwas verkennst oder schlampig damit umgehst. Das ist jetzt die Frage, wer sind wir in diesem Raum? Gott hat dir Leben geschenkt. Gott hat die Schöpfung geschenkt. Gott hat die Zeit geschenkt. Gott hat die Ressourcen geschenkt. Er hat dir alles geschenkt. Und jetzt ist die Frage, erkennst du das? Begreifst du das? Oder hast du eventuell Passwort vergessen? Und kommst nicht mehr ran an das Wertvolle. Und so ist die Geschichte in der Predigtreihe, dem Prophet Haggai, hat was damit zu tun. Denn das Wertvollste im jüdischen Denken, also Prophet Haggai, das heißt, wir sind ungefähr 500 vor Christus. Wir gehen also 2.500 Jahre zurück. Und das Wertvollste der damaligen Zeit und auch des Verständnisses eines Glaubens war der Tempel. Das ist das Heiligste, das ist das Wertvollste. Und alle Religionen haben irgendeinen Bezug. Also das heißt, Tempel heißt was? Tempel heißt die Gegenwart Gottes. Ein Haus Gottes, wo Gott ist. Und es gibt keinen höheren Gedanken darüber. Das ist das Höchste. Alles andere dient dazu, um den Höchsten zu erheben. Gold, wenn du den Tempel aus Gold bauen würdest. Also Gold ist also nicht heilig, sondern macht das Heilige sichtbar. Aber das Heilige ist der Tempel. Und das Allerheiligste im Tempel ist Gottes Gegenwart. Und jetzt erkennen wir die Geschichte, dass im Israel, in der Geschichte Israels das Heiligste und das Wichtigste vergessen wurde. Man hat das Passwort vergessen. Und da kam eben diese Plünderung 586 vor Christus und Jerusalem wird zerstört, der Tempel wird abgerissen. Ein unglaublicher Tempel, ein unglaublich wertvoller Tempel, der in heutigen Maßstab nicht in der Form auch wieder gebaut werden kann. Ich werde nachher was dazu sagen. Der Tempel ist zerstört, eine grausame Gefangenschaft, Plünderung, Zerstörung einer Stadt, Hunderttausende Tote. Der große König Nebukadnezar zerstört alles und nimmt die Elite, die Restelite des Landes, nimmt er in die Gefangenschaft und hinterlässt einen Ort der Verwüstung. Und einige Jahre später kommt es zu einem Machtwechsel. Der Nebukadnezar, der babylonische König, verliert sein Reich an den persischen König. Die Perser übernehmen und der große König Kyros ergibt einen Erlass. Gleich zu Beginn seiner Einsetzung, wir haben ja in den USA jetzt eine Einsetzung gehabt und quasi in der ersten, schon die erste Amtshandlung von Kyros war, dass der Jerusalemer Tempel aufgebaut wird. Übrigens, ich habe jetzt mitgekriegt, dass Salah bei uns, er ist ein Iraner, der kommt aus der Stadt, wo das Grab von Kyros ist. Er würde eventuell uns einen Vortrag halten, weil er kommt genau aus dieser Gegend. Spielt erstmal keine Rolle, aber und jetzt dürfen Juden endlich zurück, aber da geschieht die große Katastrophe. Die Geschichte kann nicht zurückgedreht werden. Der Tempelgedanke ist zwar da, aber die Ressourcen fehlen. Ihr müsst euch vorstellen, damit ihr vielleicht die Geschichte besser versteht, der Tempelerbauer war der große König Salomo. Also wir sind 900 vor Christus, 950 vor Christus. Und sein großer Vater, König David, hat jahrzehntelang Material angesammelt. Das Wertvollste, was man damals kriegen konnte. Er hatte Lagerräume angesammelt, er hatte Baumaterialien angesammelt über Jahrzehnte, international, weltweit. Gab es ja keine Just-in-Time-Möglichkeit, etwas schnell aufzubauen. Da kommt bei LKWs und liefert, du musst ja Jahre ansammeln. Er hat ein gigantisches Lager aufgebaut, aber er selber durfte den Tempel nicht bauen. Und der König Salomo, er kommt und kann aus vollen schöpfen. Er hat gigantische Ressourcen, gigantische. Und holt sich den absoluten Star-Architekten der damaligen Zeit, den Hiram. Und die hauen in jahrzehntelanger quasi Arbeit, hauen unfassbaren Tempel hin. Ein Weltwunder. Alles pilgert nach Jerusalem und schaut sich an. Gold beschlagen, Zedernholz beschlagen, die feinsten Kunst, also bautechnische Kunst, Technologie damals, alles in diesen Tempel reingebaut. Und dann kommt es zur Zerstörung und jetzt kommt dieses Volk zurück und darf den Tempel aufbauen ohne Ressourcen. De facto nichts da. Kein Star-Architekt, keine Lagerräume, irgendwo Bruchsteine. Man heißt, also Ideologie ist da, Ressourcen nicht. Ein Dilemma. Also bauen sie ja, fangen sie an aufzubauen, dann kommt der Druck von außen, die Gegner, die nahe umliegenden Länder machen politischen Druck, der Tempel bleibt liegen, der Tempelbau über Jahre und dann kommen wir zum Haggai, das ist ja unser Prophet und dieser Haggai geißelt die Politik und die Geistlichkeit und er sagt, dass Gott gesagt hat, dass er wütend ist auf euch, wütend. Er hat euch einen Befehl gegeben, er hat euch einen Auftrag gegeben und ihr füllt diesen Auftrag nicht aus. Warum? Weil ihr sagt, es ist noch nicht die Zeit. Wir haben politischen Druck, also dürfen wir nicht bauen, bauen wir nicht. Zweitens, wir haben keine Ressourcen. Wir haben keine Mittel. Wir sind arm. Wir sind schwach. Das sind die Ausreden, die auch wir Christen ja immer vor uns hertragen. Irgendetwas passt immer nicht für den Tempelbau. Und da waren gigantische Probleme. Und Haggai oder Gott spricht durch Haggai zu ihm, nein, wisst ihr, warum ihr keinen Tempel baut? Weil ihr nicht liebt. Ihr liebt mich nicht und liebt den Tempel nicht. Ihr liebt eure Häuser, die baut ihr auf. Ihr liebt eure Firmen, die baut ihr auf. Ihr liebt eure Hobbys, da seid ihr ganz stark. Aber ihr liebt mich nicht, ihr liebt den Tempel nicht und liebt meine Gegenwart nicht, ihr liebt das Heiligste nicht, ihr habt Passwort vergessen. Irgendetwas habt ihr vergessen. Und da schenkt Gott ja diese Erweckung, so steht es geschrieben, Haggai in Vers 14, Kapitel 1, Vers 14. Und der Herr erweckte den Geist Zerubabels, des Sohnes Shealtiels, des Statthalters von Juda, und den Geist Jeschuas, des Sohnes Jozadaks, des Hohepriesters, und den Geist aller übrigen vom Volk, dass sie kamen und arbeiteten am Haus des Herrn Zebaoth, ihres Gottes, am 24. Tage des 6. Monats im 2. Jahr des Königs Darius. Das ist schon der übernächste König, der nach Kyros, der ihnen jetzt erneut quasi erlaubt, an dem Tempel weiterzubauen. Und es ist schon die Frage, wie geht man denn jetzt damit um? Das ist jetzt für uns auch eine praktische Frage. Also wie muss man denn sich das vorstellen, wenn Gott einen Auftrag gibt, aber offenbar keine Ressourcen? Das ist eine Frage zum Beispiel eines Gemeindegründers. So begannen wir mit dieser Gemeinde. Du bekommst einen Auftrag, aber faktisch keine Ressourcen. Also wir begannen damals mit 10.000 Euro, das waren unsere Ressourcen und dann ganz viele Schulden und ganz viele Ideen. Und wie muss man sich das denn das vorstellen, wenn du plötzlich ohne Ressourcen baust? Denn der Salomo, der hatte es relativ einfach. Er baute aus dem Vollen. Und du musst plötzlich bauen aus dem Glauben. Wie funktioniert denn das? Und vor allen Dingen, wie kannst du etwas bauen ohne Ressourcen aus dem Glauben, wenn du gleichzeitig Menschen hast, die den alten Tempel gesehen haben? Die immer wieder dir Vorwurf machen werden, sagen, das ist nicht das, was es war. Dass dein Werk nicht das gleiche ist, was es war, weil der großartige Tempel Salomos, das ist sozusagen Musterbeispiel, und was du baust, es ist ein Schuppen. Wie gehst du mit geistlichen Angriffen um, wenn du keine Ressourcen hast, einen Auftrag und wenig Kampfgeist? Und ihr könnt im Buch Esra genau diese Situation lesen. Im Buch Esra, das ist ein Parallelbuch zum Haggai, ist eigentlich ein Geschichtsbuch, kein Prophetenbuch. Und dort wird beschrieben, ich lese euch mal die Stelle vor, der Beginn des Tempelbaus. Das ist genau unsere Geschichte. Im zweiten Jahr nach ihrer Ankunft beim Hause Gottes in Jerusalem, im zweiten Monat begann Zerubabel, der Sohn Shealtiels, und Jeschua, der Sohn Jozadaks, und die übrigen ihrer Brüder, Priester und Leviten und alle aus der Gefangenschaft nach Jerusalem gekommen waren, die Leviten von 20 Jahren an und darüber bestellen, damit sie die Arbeit am Hause des Herrn leiteten. Und dann legen sie einen Grundstein des Tempels, nur das Fundament legen sie. Und guck mal, was dann passiert. Und als sie das gelegt haben, muss man sich jetzt entscheiden, was wir jetzt mit diesem Fundament machen. Und die jüngere Generation, die sozusagen die visionäre Generation, die jubelte. Weil sie dann sah, das erste Ergebnis, es geht voran. Die jubelten. Aber der Text sagt Folgendes. Vers 12. Also, Esra, Kapitel 3, Vers 12. Und viele von den betagten Priestern, Leviten und Sippenhäupter, die das frühere Haus noch gesehen hatten, weinten laut, als nun dieses Haus vor ihren Augen gegründet wurde. Viele aber jauchzten mit Freuden, sodass das Geschrei laut erscholl. Und man konnte das Jauchzen mit Freuden und das laute Weinen im Volk nicht unterscheiden, denn das Volk jauchzte laut, sodass man den Schall weithin hörte. Und jetzt gibt es so Ausleger, die können sagen, naja, das könnten ja Tränen der Freude gewesen sein, der Alten. Aber wahrscheinlich ist es kein Tränen der Freude, sondern Tränen der Ohnmacht. Denn wenn du den salomonischen Tempel gesehen hast in aller Pracht und das gesehen hast, was dort angelegt war, und die Ressourcen daneben an die Baugrube gesehen hast, was noch zur Verfügung steht, dann war jedem alten Leviten klar, das wird niemals sein, was es war. Wohl dem also, der den alten Tempel nicht gesehen hat. Der kann sich vielleicht noch auf Gott fokussieren, aber hier war rein bautechnisch nichts mehr zu machen. Und das ist unser Problem, versteht ihr? Das ist unser Problem, wenn Gott uns etwas gibt, einen Auftrag gibt, dass wir mit alten Erfahrungen, mit unserem alten Leben, mit unserer Hoffnung und Wünschen, das ist ein Sammelsurium an Kochtopf, an Eintopf, das blubbert vor sich hin. Und in diesem Eintopf müssen wir jetzt Fokus finden, eine Konzentration finden, auf was? Jetzt die Frage, auf was sollten wir uns dann konzentrieren? Auf die Geschichte, auf das Alte, auf den salomonischen Tempel, auf die Gegenwart, auf die Ohnmacht, auf den Bauhaufen, der uns zur Verfügung steht, oder auf die Verheißung, die Gott uns gibt. Das gilt auch für dein Leben. Du kannst dein Leben führen in der glorreichen alten Zeit und weinen, wenn du in die Zukunft siehst. Du kannst auch in die Gegenwart hineinschauen, in die wahnsinnige Welt um dich herum und depressiv sein, weil das Baumaterial fehlt, weil du sagst, wie kann man mit diesen Ressourcen noch überhaupt etwas aufbauen? Oder du kannst in die Zukunft schauen, die Verheißung Gottes und sagen, weißt du was, es juckt mich gar nicht, wie der salomonische Tempel aussah. Mich juckt auch gar nicht, wie viele Balken hier liegen und aus welcher Art sie sind. Mich juckt nur eine Frage und diese interessiert mich am allerwichtigsten. Ist der Allmächtige noch bei mir? Oder noch schärfer nachgefragt, bin ich selber beim Allmächtigen? Und das war die Erweckung bei Haggai, als der Herr den Geist erweckte. Und jetzt gehen wir in den Text hinein, Predigtext, und jetzt durch die lange Vorgeschichte wirst du eventuell den Text fast schon verstehen, was damit gemeint ist. Am 24., also Haggai Kapitel 2. Am 24. Tag des 7. Monats geschah des Herrn Wort durch den Propheten Haggai. Sage zu Zerubabel, dem Sohn Shealtiels, dem Statthalter von Juda, und zu Jeschua, dem Sohn Jozadaks, dem Hohepriester, und den übrigen vom Volk, von jetzt Erweckten diesmal, also die sind ja erweckt, und sprich: Wer ist unter euch noch übrig, der das Haus in seinem früheren Herrlichkeit gesehen hat? Und wie seht ihr nun? Sieht es nicht wie nichts aus? Aber nun, Zerubabel, sei getrost, spricht der Herr. Sei getrost, Jeschua, du Sohn Jozadaks, du Hohepriester. Sei getrost, alles Volk im Lande, spricht der Herr, und arbeitet. Denn ich bin mit euch, spricht der Herr Zebaoth, nach dem Wort, das ich euch zusagte, als ihr aus Ägypten zogt, und mein Geist soll unter euch bleiben, fürchtet euch nicht. Denn so spricht der Herr Zebaoth: Es ist nur noch eine kleine Weile, so werde ich Himmel und Erde, das Meer und das Trockene erschüttern. Ja, alle Heiden will ich erschüttern. Da sollen dann kommen aller Völker Kostbarkeiten, und ich will dies Haus voll Herrlichkeit machen, spricht der Herr Zebaoth. Denn mein ist das Silber und mein ist das Gold, spricht der Herr Zebaoth. Es soll die Herrlichkeit dieses neuen Hauses größer werden, als die des ersten gewesen ist, spricht der Herr Zebaoth. Und ich will Frieden geben an dieser Stätte, spricht der Herr Zebaoth. Verstehst du, worum es geht, wenn der Herr Zebaoth spricht? Es kann uns nicht interessieren, also nicht besonders interessieren, was die Vergangenheit und Gegenwart ist und dauernd in diesen zwei Bereichen rumleben. Uns kann nur interessieren, was die Verheißung ist und Zukunft. Das ist ein biblisches Prinzip, das musst du für dein Leben verstehen jetzt. Du kannst kein erfolgreiches, geistreiches, erfülltes Leben führen, wenn du dauernd in der Gegenwart oder Vergangenheit lebst. Wenn du keine Vision hast, wenn du keine Perspektive hast, wenn du keine Verheißung hast, kannst du nicht leben. Seht ihr, das ist die Sklaverei, ein Leben ohne Verheißung. Es ist belanglos, ob du jetzt, sag mal, Schulden hast oder ob du Maske tragen musst oder diese ganzen Äußerlichkeiten, die sind belanglos, weil sie den freien Menschen gar nicht ausmachen. Oder Knechten. Die Knechtschaft beginnt in einem verheißungslosen Leben. Im Leben in Jetzt und Wahr. In einem Leben, wo es keine Zukunft mehr gibt. Wo es keine Erlösung mehr gibt, wo es keine Hoffnung mehr gibt, wo es keine Versöhnung mehr gibt, gar nichts. Das ist der Grund, warum wir alles zerstören, alles, weil wir nur in Gegenwart und Vergangenheit leben, warum unsere Ehen nicht funktionieren, unsere Familien nicht funktionieren, weil unsere Gesellschaft nicht mehr funktioniert, weil alles zerbröselt, weil wir keine Verheißung, keine Zukunft haben. Weil wir nur in der Vergangenheit, in Wunden, in Versagen, in Vorwürfen oder in diesem wenigen Ressourcen, die wir noch übrig haben. So tickt die Welt, verstehst du? Sie bedauert Klima, sie bedauert jetzt Virus, sie bedauert die wirtschaftliche Situation, sie bedauert die Stärke Chinas, irgendwas bedauert sie immer. Und wir, nochmal runtergebrochen auf unser Leben, leben genauso. Wir bedauern, dass unsere Bildung eventuell nicht gut war oder unsere Eltern nicht reich genug waren. Oder wir bedauern, dass wir da Dinge nicht erkannt haben und unsere Ausbildung nicht besser gemacht haben. Wir bedauern, dass wir gegenwärtig krank sind, dass wir gegenwärtig irgendetwas nicht haben. Das ist unser Leben. Und das interessiert irgendwie Gott gar nicht. Denn was sagt der Apostel Paulus, biblische Prinzip? Ich vergesse, was hinter mir liegt. Und strecke mich aus und jage nach dem vorgestreckten Ziel. Versteht ihr, das ist Leben unserer Vorväter und Mütter im Glauben. Sie sahen nicht auf die Vergangenheit glorreich oder depressiv oder auf die unmögliche Gegenwart, sondern sie sahen auf die Verheißung. Und genau das sagt der Gott hier. Er sagt, Zerubabel, verzage nicht. Jeschua, verzage nicht, sei getrost und alles Volk im Lande auch. Ihr seid nun erweckt. Ihr habt die Augen des Glaubens bekommen. Ihr habt die Herzen des Heiligen Geistes bekommen. Ihr habt die Verheißung, also habt ihr die Zukunft. Erhebe dein Haupt und schau auf den Lebendigen. Das ist die Aussage. Alles andere wird euch schon zufallen, das sagt der Jesus. Fürchtet euch nicht, was es dem morgigen Tag bringen wird, welche Ressourcen haben wir. Fürchtet euch nicht, schaut euch die Lilien auf dem Felde an und die Vöglein und sie zählen nicht und sammeln nicht und sie haben nichts, aber sie leben fröhlich. Der himmlische Vater, der sie geschaffen hat, hat die Lilien schöner gemacht als jemals ein Kleid Salomos. Er beruft sozusagen auf Klimax der jüdischen Vorstellung. Das war der Salomo in seiner Herrlichkeit. Und der Messias sagt, die Feldesblume ist geheimnisvoller und schöner als alles Gold Salomos. Oder das Vöglein, das zwitschert und fliegt. Es macht sich keine Platte über Klimawandel oder irgendetwas anderes. Es fliegt und er freut sich. Um wie viel mehr ihr, da sagt der Messias, wenn der himmlische Vater sogar die Anzahl deiner Haare gezählt hat und weiß alles und hat alles. Und er ist der Arzt, er ist der Wissenschaftler, er ist der Banker, er hat alles Gold und Silber, haben wir gerade gelesen. Hört alles. Warum verspannst du dich denn so? Warum bist du so verbittert? Warum fürchtest du dich? Vor was? Vergangenheit, Gegenwart, Zukunft, alles seins. Die Zeit ist seins. Die Schöpfung ist seins. Alles ist seins. Sei unverzagt. Ich werde erschüttert, aber nicht dich. Ich werde erschüttern alles Gottlose. Ich werde erschüttern alle Mächten dieser Welt, alle Verschwörungstheorien dieser Welt. Alle Mächtigen werden erschüttert. Sie haben gar keine Wahl. Sie werden erschüttert. Das, was sie sich anhäuften, wo sie gierig das in sich reißen, ich werde es ihnen wegnehmen. Hab keine Angst. Ich werde alles in den Tempel hineinlegen und dieser Tempel wird herrlicher sein als Tempel Salomos. Das ist eine geistlich-physische Dimension des Israels. Und die Juden bis heute haben diese Souveränität. Das bewundere ich an Juden und mehr als allen anderen. Es mögen Nationen sein, die aufgestiegen sind zu Supermächten, die auch niedergegangen sind in die Bedeutungslosigkeit. Fahr mal nach Griechenland, schau die verfallenen Häuser an. Und dann lies nur mal die alte Geschichte. Da kannst du irgendwelche Philosophen lesen und irgendwelche Leute, die auch Bedeutsames geleistet haben. Aber das ist alles verstaubt. Schau dir das alte Rom an, schau dir die Inkas und ich weiß nicht was alles an. Fahr nach Ostasien, schau da großartige Königreiche, alles war da. Fahr nach Boston in den USA, schau den Niedergang oder Rest Amerikas an. Schau dir Europa an, die mindestens Denkmalschutz haben und noch ein bisschen Rest sehen kannst, was war. Aber geh in ihren Schulen und siehst du, dass nichts ist. Also zumindest die Toilette. Schau dir das ganze Desaster an. Und dann schau dir das Volk Israel an. Das ist offenbar mittellos und alle haben Angst vor ihnen, nicht wahr? Weltweit haben sie alle Angst vor ihnen. Ich meine, die laufen in kurzen Hosen, komischen Hüten und Bärte, wie ich sie habe. Und alle haben Angst vor ihnen. Denn scheinbar haben sie das ganze Gold. Und es mag sein. Weil es ist jetzt geschrieben, eine kleine Anekdote, König Salomo, ich liebe diese Geschichten, König Salomo, wer weiß, wie viel König Salomo im Jahr Gold umgesetzt hat, weiß jemand? Müsst ihr wissen, alle Christen müssen das wissen und alle Nicht-Christen sollten das wissen. Ich habe das ausgerechnet. Also, es gibt eine mystische Zahl in der Bibel, die kommt zweimal vor. Einmal im Neuen Testament, einmal im Alten Testament. Einmal im Griechischen, einmal im Hebräischen. Diese Zahl ist eine gewaltige Zahl und ist auch eine böse Zahl. Das ist die 666. In der Buch der Offenbarung, wir kennen die griechische Variante, das Buch der Offenbarung. Und dort steht, dass der Antichrist, der sozusagen Synonym des Bösen, der am Ende der Zeit aufkommen wird, er hat einen kryptischen Namen und das ist eine Zahlenkombination 666. Ich erkläre euch jetzt nicht, wie das alles berechnet wird. Aber in dem Alten Testament kommt diese Zahl auch vor, 666 und im Buch der Chroniker. Und dort steht am Ende des Lebens von Salomo, 1. Chroniker, muss ich mal selber gucken. Nee, das ist David da, Salomo. Salomo einfach, Ende des Lebens, Salomos 9 muss es sein, genau. Salomo, also 2. Chroniker, Kapitel 9. Und dort wird beschrieben, dass im Vers 13, Kapitel 9, Vers 13 steht, da wird geschrieben, wie mächtig Salomo war. Er hatte der schlauste Mensch der Welt. Also das ist eine Kreuzung von alles Intelligenten, was du finden kannst. Das ist ja oft jüdischen Namen, hat irgendwie so Rothschild oder wovor wir immer Angst haben. Und das sind ja alles also irgendwie Nachkommen Salomos. Und Salomo, der eigentlich Supername ist Salomo. Und der hatte ein super Königreich. Und dort steht am Ende Kapitel 9, Mitte, Vers 13. Und es war das Gewicht des Goldes, das Salomo an einem Jahr gebracht wurde, und es war das Gewicht des Goldes, das Salomo in einem Jahr gebracht wurde, 666 Zentner. Außer dem, was die Händler, die Kaufleute brachten, auch alle Könige, der Araber und die Statthalter brachten Gold und Silber zu Salomo. Also nur zu eurem Verständnis, damit ihr besser versteht alles. Der König damals war alles andere als eine Bundeskanzlerin. Denn die Bundeskanzlerin, können wir fragen, wie viel die Bundeskanzlerin in ihrer Wirkungszeit von 16 oder 20 Jahren, ich zähle nicht mehr, wie viel Gold hat sie denn angeschleppt nach Deutschland? Und dann wirst du sagen, gar nichts. Weil die Demokratie so aufgebaut ist, der König muss gar nichts liefern. Er verwaltet ja nur. Aber hier steht geschrieben, dass in der Monarchie, in der salomonischen Monarchie, dass abgesehen von allen Steuern und Wirtschaftsvorgängen und Finanzabläufen, allein der König Salomo, allein als Staatsregierung, 666 Zentner Gold gebracht hat. Jetzt müssen wir wissen, wie viel das ist. In einem Jahr. Das bedeutet, ich habe das ausgerechnet, 666, das ist die Formel, mal ein Zentner, der alte Zentner, ich habe nachgeschaut, 35 Kilo. So, also 666 mal 35 Kilo ist gleich 23,3 Tonnen Gold. Armin, was kostet Gold ein Kilo? Ne, Kilo nicht. 50.000. 23 Tonnen mal 50.000, Armin, du kennst es, ergibt 1,16 Milliarden Euro. Hat eigentlich nur das Kanzleramt organisiert, aufgrund der Schleue. Mal 16 Jahre Regierung sind 16 Milliarden. Nur das Kanzleramt hat nicht ausgegeben, das ist nur eingeholt. Das heißt, das Gold stapelte sich, das ist ja auch diese Legendenhaft, das heißt, warum wir allerdings von Juden haben, keine Ahnung, die haben das Gold, das ziehen sie regelrecht an. Ja? Das ist alles Ironie, was ich jetzt sage. Aber so wird es geschrieben und dieser Tempel, verstehst du, dementsprechend haben die Alten geweint, die haben gesagt, wir haben tonnenweise Gold gehabt. Und jetzt haben wir Bruch. Und Gott sagt, bitte, noch einmal, ich bin der Herr des Goldes und ich bin der Herr des Silbers. Jetzt habe ich gesagt, dass unsere Predigtreihe sich nicht im Historischen verfängt. Dass wir nochmal die Herrlichkeit Salomos oder Tempels oder herodianischen Tempel und sonst was. Das mag irgendwie wichtig sein, dass wir den Kontext verstehen. Aber unsere Aufgabe ist ja die geistliche Aufgabe. Das heißt, wir lesen dieses Bild im Alten Testament und wissen, dass es irgendwie sich auch erfüllen wird, auch mit Judentum. Also noch einmal das Geheimnis den Juden, das ist seine Lässigkeit. Jahrtausende lang geplündert und getötet und verjagt und ausgehört und da. Und sagt immer das Gleiche, das ist mein Lieblingsspruch, Shabbat Shalom. Und wo sind die Griechen, Römer, wo sind die ganzen Experten? Frag einen Juden, der sagt dir, wo in 30 Jahren China sein wird, Amerika, Europa. Interessiert dich gar nicht. Warum? Weil sie einen Bund mit dem Allmächtigen haben. Und jetzt kommen wir zu der Gemeinde. Wie kann das sein, dass die Gemeinde so blöde geworden ist? Wie kann das sein, dass sie nichts versteht? Einfach gar nichts mehr versteht. Wie kann das sein, dass sie die Weisheit des Alten Testamentes nicht versteht und des Neuen Testamentes nicht versteht? Und deswegen müssen wir schauen, warte mal, hat die Gemeinde Jesu einen Auftrag, einen Tempel zu bauen? Ja, selbstverständlich. Ja, selbstverständlich hat die Gemeinde den Auftrag, den Tempel zu bauen. Deswegen ist das Buch Haggai als eine Spiegelung unseres Zustandes. Gott fragt die Gemeinde, warum baust du den Tempel nicht? Und die Gemeinde antwortet ihm immer das Gleiche, weil wir keine Ressourcen haben, weil die politische Situation so ist, weil das Geld fehlt, weil das Gold fehlt, alles fehlt. Und er sagt, aber habe ich euch nicht gesagt, geht hin? Habe ich euch nicht gesagt, glaube? Habe ich nicht gesagt, das fürchte dich nicht? Habe ich nicht gesagt, dass ich, der Allmächtige, euch zu Kindern mache? Aber weißt du nicht, dass dein Vater König ist? Weißt du gar nichts mehr? Das ist der Zustand der Gemeinde. Die weiß nichts mehr, gar nichts mehr. Und jetzt sagt er, bau auf. Und jetzt haben wir genau den gleichen Ablauf, nur geistlich. Und jetzt sagen wir, also ich kenne die Gemeindegründer, ich bin ja selber einer, und die sagen, na ja, aber wir werden die Herrlichkeit nicht mehr erlangen. Und welche Herrlichkeit hat denn die Gemeinde Jesu gehabt? Allein die deutsche Gemeinde Jesu, die Herrlichkeit, sagen wir, nach der Reformation, als Luther diese Bewegung in Gang setzte, entstand ja, es war Weltkulturerbe. Bachs und die ganzen Tempelanlagen und die ganzen Kirchen und die ganze Bildung und die ganze kulturelle Transformation und alles, der Aufbau des Sozialstaates, gigantische Goldmengen im übertragenen Sinne, ein Weisheit, Leidenschaft und Liebe floss in diesen Kontinent hinein. Egal, wo du hinfährst, du kannst vom Dorf zu Dorf zu Dorf hingehen, du wirst immer irgendwo eine Kirche finden, einen Friedhof finden, irgendetwas Bedeutsames wirst du immer finden, weil Milliarden Tonnen geistliches Gold hineingeflossen ist. Die ganzen Schnorrer und Schmarotzer, die sich heute neukulturelle Transformatoren nennen, die verstehen gar nichts. Das ist der geistliche Tempel Salomos, das, was hier in den letzten Jahrhunderten entstanden ist. Und das ist vor unseren Augen pulverisiert, zerstört. Der Tempel Gottes, das sozusagen das geistliche Erbe dieses Landes, ist einfach zerstört. Es ist tot. Und in dieser Situation sagt Gott, bau auf den Tempel. Und da stehen wir genauso wie Zerubabel und sagen, oder Jeschua und sagen, aber wie denn? Schau dir doch das Baumaterial an, in dem Synonym für das Volk, für die Menschen. Degeneriert, degradiert, in sich komplett verkrümmt. Wie willst du deine Zedernholzhalle bauen? Und da sagt er genau das Gleiche, aber bin ich nicht der Herr des Goldes und des Silbers und der Zedernbäume? Bin ich nicht derjenige, der den Geist gibt und totes Fleisch wird lebendig? Bin ich nicht der Gleiche, der aus den Toten Lebendige macht, der Kranke heilt? Habe ich dich nicht dazu bestimmt und berufen, dass du das tust? Und habe ich dir nicht, das fürchte dich nicht, zugesprochen? Was ist also das Gold und Silber im geistlichen übertragenen Sinne? Das sind die Seelen der Verlorenen. Nur das macht den Tempel schön. 1. Korinther 3, Vers 16. Könnt ihr euch gut merken, weil Johannes 3, Vers 16 wahrscheinlich der bedeutendste biblische Spruch ist. Aber ihr könnt euch 1. Korinther 3, Vers 16 auswendig lernen. Das ist vielleicht der zweitbedeutendste. 1. Korinther 3, Vers 16 steht, wisst ihr nicht, schreibt der Apostel Paulus, dass ihr Gottes Tempel seid und der Geist Gottes in euch wohnt? Wenn jemand den Tempel Gottes verdirbt, den wird Gott verderben. Denn der Tempel Gottes ist heilig. Der seid ihr. Wenn du den Heiligen Geist hast, dann bist du Tempel Gottes. Und dann hat Gott in dich Gold und Silber hineingelegt, Gaben und Fähigkeiten. Er hat diesen Tempel geheiligt. Er hat diesen Tempel grenzenlos gemacht. Er hat diesen Tempel als Überwindertempel gemacht. Er hat diesem Tempel gesagt, fürchte dich nicht, weil er selber im Tempel ist. Das ist die Botschaft Gottes. Dir sei der Tempel. Und wenn du nicht Christ bist und den Heiligen Geist nicht hast, dann sollst du jetzt in Furcht und Zittern verfallen, denn Gott wird die Heiden erschüttern. So steht es geschrieben. Gott wird seinen Tempel bauen. Er wird Gold und Silber hineinbringen. Das heißt, wenn deine verlorene Seele außerhalb des Tempels Gottes ist oder du ein totes Bauwerk bist, ohne den Heiligen Geist, ohne Gottes, dann bist du der Verdammung und Zerstörung preisgegeben. Dann wirst du keine Hoffnung und keine Zukunft haben. Du wirst keine Verheißung haben. Du wirst gar nichts haben. Das, was du dir jetzt angehäuft hast und angesammelt hast, wird Gott wegnehmen. Das ist die geistliche Dimension. Und deswegen baut Gott, er baut seinen Tempel, nur diesmal anders. Es gibt keinen Tempelberg mehr mit dem Tempel. Es gibt keine Bausteine, sondern der baut aus lebendigen Steinen seinen Tempel. Du bist ein Teil seines Tempels. Du bist der Tempel, wenn der Heilige Geist in dir wohnt. Und das bedeutet für die Gemeinde, das ist ja Entfachungsbotschaft, das heißt, je mehr Menschen, je mehr Seelen zu dem Heiligen kommen, desto größer der Tempel, desto größer Gold- und Silberbestand im geistlichen Verständnis, desto mehr entfacht er, desto mehr Gaben, desto mehr Leidenschaft und Liebe, desto mehr Mut. Das verstehen die unsere Politiker ja nicht. Die wissen nicht, wie sie die Gesellschaft aufbauen können. Es geht nicht ohne Gott. Es geht nicht ohne Gemeinde. Es geht nicht ohne Tempel. Es geht nicht ohne lebendige Steine des Tempels. Funktioniert nicht. Aber wenn die Gemeinde so naiv und so belanglos ist und sich so degeneriert hat, dass sie nicht mehr versteht, wozu sie da ist, kann eine Gesellschaft nicht mehr funktionieren. Darum ist der Appell, arbeite am Tempel. Reinige dein Tempel. Tu Buße, das ist ja die Botschaft des Neuen Testamentes. Die Gemeinde heilige sich, sie ist zur Heilung und Heiligung bestimmt. Das bedeutet, Gott, wie wir es gelesen haben, in dem Psalm, also was der Alex vorgelesen hat, Gott heilt dein Herz und deine Seele. Er stellt dich wieder her. Er sozusagen schließt die Lücken, die Baulücken. Und dann reinigt er dich und heilt dich, aber dann heiligt er dich. Und dann hast du ein neues Leben, eine neue Perspektive. Und dann lebst du nicht mehr für dich selber, weil du dann weißt, dass du Tempel des Heiligen Geistes bist. Das heißt, wenn du gottlos vor dich hin meditierst, egal wie du heißt, egal aus welcher Nation du kommst, egal was du Sehnsucht, Wünsche oder Vergangenheit du hast, wenn du gottlos und ohne den Heiligen Geist, ohne die Präsenz Gottes vor dich hin meditierst, dann spielt keine Rolle, wie du heißt, wer du bist, wie viel du hast. Du bist der Verdammnis freigegeben, der Erschütterung. Und gleichzeitig sagt er, kommt her zu mir alle, die mühselig und beladen seid. Er kennt doch deine Ruine. Den musst du noch gar nicht vormachen. Aber du kannst wissen, egal wer du bist, deine Ruine ist im Ansatz ein Tempel. Es muss repariert werden. Es muss wiederhergestellt, es muss ausgekehrt werden. Es muss neu restauriert werden, neu angestrichen werden, neu beschlagen werden und neu geheiligt werden. Und dann bist du ein Tempel. Und dann pilgern die Völker zum Tempel. Aber im Neuen Testament gibt es ja sogar das andere Bild, die Tempel werden gesandt zu Völkern. Und dann kommen neue Tempel dazu. Und dann ist alles geheiligt. Und dann gibt es noch mehr Gold und noch mehr Geld. Und alle Nationen bringen Geld und Gold hinein. Offenbarung, Vers 21, Kapitel 21, das neue Jerusalem, steht Folgendes. Kapitel 21, ab Vers 22. Und ich sah im neuen Jerusalem, himmlischen Jerusalem, und ich sah keinen Tempel darin. Denn der Herr, der allmächtige Gott, ist ihr Tempel. Er und das Lamm. Und die Stadt bedarf keiner Sonne noch des Mondes, dass sie ihr scheinen. Denn die Herrlichkeit Gottes erleuchtet sie und ihre Leuchte ist das Lamm. Und die Völker werden wandeln in ihrem Licht. Und die Könige auf Erden werden ihre Herrlichkeit in sie bringen. Und ihre Tore werden nicht verschlossen am Tage, denn da wird keine Nacht sein. Und man wird die Pracht und den Reichtum der Völker in sie bringen. Und nichts Unreines wird hineinkommen und keiner, der Gräuel tut und Lüge, sondern allein die geschrieben stehen in dem Lebensbuch des Lammes. Ich möchte euch bitten, uns alle fragen, die wichtigste Frage, wie ist der Bau am Tempel? Wie ist Gottes Bau an deinem Tempel? Wie ist dein Bau an deinem Tempel? Wie ist dein Bau an Gottes Tempel? Und wie ist unser Bau an seinem Tempel? Er will die Nationen und die Reichtümer holen, aber das Geld braucht er nicht, das ist sein Geld und Silber auch. Die Seelen sind es. Die Seelen werden in diese Stadt hineingehen, Reichtümer der Nationen. Darum sagt Gott, denn so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn dahingab, damit alle, die an ihn glauben, nicht verloren werden, nicht erschüttert werden, nicht zerstört werden, nicht in die Verdammnis müssen, sondern das ewige Leben haben. Wer ist das Lamm Gottes, der Gekreuzigte? Wer steht im Buch des Lebens des Lammes? Die, die den Gekreuzigten angenommen haben. Die, die ihr Leben gedemütigt haben und ein neues Leben angefangen haben. Darum spricht das Lamm Gottes zu allen Nationen dieser Welt. Kommt her zu mir, alle, die ihr mühselig und beladen seid. Ich will euch erquicken. Das ist das Evangelium. Das ist der Tempelbau. Das ist der Auftrag an die Gemeinde, fürchte dich nicht, baue, baue, arbeite. So beende ich meine Predigt, denn so spricht der Herr, das ist für mich aber sowieso meine Lieblingssätze. Muss suchen. Vers 4. Haggai 2, Vers 4. Aber nun, Zerubabel, und da kannst du deinen Namen hinschreiben. Aber nun, wenn du in Christus bist. Aber nun, Punkt, Punkt, Punkt. Sei getrost, spricht der Herr. Und sei getrost, Jeschua, Punkt, Punkt, Punkt. Sei getrost, alles Volk und all seine Gemeinde im Lande, spricht der Herr, und arbeitet. Und arbeitet. Und ich bitte alle Mitglieder der Vereinten Evangelischen Gemeinden, dass sie die Zuversicht dieses Jahres nimmt, zu arbeiten. Auf ihn zu schauen, sich nicht zu fürchten und zu arbeiten. Und die Nichtmitglieder sind, zwei Arten von Nichtmitglieder sitzen in diesem Raum. Geistlich Erweckte oder Halberweckte, die wiederum in zwei Bereiche sich da, entweder sinnlose Schmarotzer, ich will euch gar nicht sehen, Shabbat Shalom, auf Wiedersehen, oder Suchende, aber dann musst du Entscheidung treffen. Entweder sind wir die Falschen, Shabbat Shalom, oder wir sind die Richtigen, da musst du reinkommen. Oder die komplett geistlich Tote, die bis jetzt gar nicht verstanden haben, aber jetzt langsam dämmert. Aber dann spricht Gott zu dir, wirklich komm her zu mir, du, egal wer du bist, egal wer deine Vergangenheit ist, was, komm her, tu Buße und werde zum Kind Gottes. Seh zu, dass du in das Buch des Lammes kommst. Alle, die anklopfen, dem wird aufgetan. Alle, die bitten, dem wird gegeben. Alle, die suchen, die werden finden. Bitte, sei kein geistlicher toter Narr. Tu Buße und komm zum Lamm. Dann baust du an seinem Tempel und er baut deinen Tempel. Ich bete. Lieber Herr, wir danken dir dafür, dass du der Lebendige bist, der Wahre und der Weise. Und danke, dass wir zu dir kommen dürfen, dass du noch sprichst, dass du noch Zeit gibst zu umkehren. Und wir bitten dich, dass du uns nicht erschütterst in einer destruktiven Form, sondern zerstörst zum Wiederaufbau. Danke, dass wir zu dir kommen dürfen. Danke, dass du einlädst, dass du das Licht der Welt bist und wir unser Finsternis nicht verbergen müssen, sondern in dir alles Licht wird. Gelobt sei dein heiliger Name. Amen.